Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Diverse Male hat es nicht geklappt, Olympische Spiele nach Deutschland zu holen, aber der Deutsche Olympische Sportbund träumt weiter und hat heute auf seiner Mitgliederversammlung den Grundstein für eine neue Bewerbung gelegt. Einzelheiten dazu später in der Sendung. Vorher geht es um die Fußball-WM in Katar. Das deutsche Aus könnte eine Chance sein, sagt Markus Weise, dreimaliger Hockey-Olympiasieger als Trainer und ehemaliger DFB-Mitarbeiter. Das ganze Interview hören Sie gleich. Und außerdem geht es um die Lage im Iran nach der Rückkehr der Nationalmannschaft, um die Sponsoren dieser WM und um ein Medikament, das die Leistung steigert und trotzdem bei der WM nicht verboten ist. Nur drei Teams sind bei dieser FIFA-Weltmeisterschaft ungeschlagen durch die Gruppenphase gekommen: England, Marokko und die Niederlande. Und die Niederländer sind auch das erste Team, das den Einzug ins Viertelfinale schafft, durch ein 3:1 gegen die USA. Julia Metzner berichtet.
Louis van Gaal ist ein Mann der klaren Worte. Vor dem Turnier hat der Trainer der Niederlande die klare Titelambition seines Teams ausgesprochen. Und sein Team um den Ex-Bremer Davy Klaassen liefert, feierte im Achtelfinale einen ungefährdeten 3:1-Erfolg gegen die USA.
Klar, ich glaube, jeden Schritt ist jetzt groß, weil das sind eigentlich nur noch gute Gegner in das Turnier. Und ja, das war nicht einfach heute, mal, aber ich glaube, er verdient.
Schon zur Pause führte Oranje durch die Treffer von Depay und Blind mit 2:0, stand defensiv konzentriert und entnervte die ideenlosen US-Amerikaner. Das zwischenzeitliche 1:2 von Wright konterte Dumfries mit dem 3:1-Tor zum Endstand. Ausgerechnet im Achtelfinale konnte das Team von US-Coach Greg Berhalter nicht an die gute Leistung der Gruppenphase anknüpfen.
Wenn ich daran denke, wie das Team in den letzten 3,5 Jahren zusammengewachsen ist, so eine enge Bindung sieht man nicht oft. Deshalb bin ich stolz auf das Team, aber heute auch bitter enttäuscht.
Für Berhalter bleibt jetzt der Trösterjob. Bondscoach van Gaal kann dagegen weiter die Titelambition laut aussprechen.
Und im Viertelfinale könnte es dann wie 1998 zu einem Viertelfinalduell zwischen den Niederlanden und Argentinien kommen. Dafür muss Argentinien aber in etwas weniger als einer Stunde erstmal Australien besiegen im Achtelfinale. Martina Knief blickt voraus.
Die Rollen zwischen Argentinien und Australien sind klar verteilt. Die Südamerikaner sind Dauergast in der K.O.-Runde einer Weltmeisterschaft. Die Australier haben erst zum zweiten Mal nach 2006 das Achtelfinale einer WM erreicht. Bereits jetzt schon spielt das Team allerdings seine beste Weltmeisterschaft. Das kann man zwar von den Argentiniern noch nicht behaupten, aber das Team um Superstar Lionel Messi hat sich in das Turnier hineingekämpft und wird von vielen tausenden fanatischen Anhängern bedingungslos angefeuert. Für eine gute Stimmung ist also heute im Stadion gesorgt. Und Argentinien möchte sich nicht von Australien vom Weg zum dritten WM-Titel abbringen lassen.
Der WM-Titel. Das war auch das Ziel von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Daran ist das Team aber gescheitert, wie schon 2018, das Aus in der Vorrunde. Die Mannschaft ist inzwischen wieder in Deutschland und beim DFB beginnen die Aufräumarbeiten. Nächste Woche treffen sich Bundestrainer Hansi Flick, Geschäftsführer Oliver Bierhoff, Hans-Joachim Watzke, der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußballliga, und DFB-Präsident Bent Neuendorf zu einer ersten Analyse der WM.
Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie zu diesem Treffen eine erste Analyse vornimmt, eine sportliche Analyse dieses Turniers, dass sie aber auch Perspektiven entwickelt für die Zeit nach dem Turnier mit dem Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Und diese Analyse muss auch umfassen die Entwicklung der Nationalmannschaft, unseres Fußballs seit 2018, seit der letzten WM.
Das hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf vor der Abreise gesagt. Und das wird wahrscheinlich kein angenehmes Gespräch, gerade für Oliver Bierhoff, der seit 18 Jahren beim DFB mit dabei ist. Zweimal in Folge bei der WM in der Vorrunde raus, bei der EM im Achtelfinale, da sagt auch Bierhoff selbst.
Leider habe ich keine Argumente hier bei drei schlechten Turnieren, die ich dagegen halten kann. Und das muss ich natürlich akzeptieren.
Und zwei Kritikpunkte sind in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden häufiger genannt worden. Einmal der Umgang mit der One Love Armbinde und dass das die Mannschaft vielleicht doch auch sportlich beeinflusst hat. Die ARD berichtet, dass es innerhalb der Mannschaft viele Diskussionen um die Armbinde oder dann eben andere Gesten gegeben hat. Und dann einmal das Problem, dass Deutschland weder genug Verteidiger noch Stürmer von internationaler Klasse hat. Über beide Punkte habe ich mit Markus Weise gesprochen. Er hat als Hockey-Nationaltrainer dreimal Gold bei Olympia geholt, hat dann von 2016 bis 2019 die DFB-Akademie mit aufgebaut und arbeitet jetzt wieder als Bundesstützpunktleiter im Hockey. Und ihn habe ich gefragt, ob die One-Love-Armbinde zu solchen zwischenmenschlichen Problemen geführt haben könnte, dass die dann auch sportliche Folgen hatten.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist natürlich medial extrem groß gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es innerhalb der Mannschaft auch so eine tragende Rolle gespielt hat. Ja, es war ein wichtiges Thema, aber ich glaube, der Trainerstab ist erfahren genug. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in den Spielen auch nur irgendein Spieler eine Zehntelsekunde an die Binde gedacht hat und an irgendwelche Konsequenzen. Also es war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, weil es sehr stark in der Öffentlichkeit mitgetragen wurde. Wenn das der einzige Störfaktor gewesen wäre, dann glaube ich, hätte das Turnier anders ausgesehen. Vielleicht gab es auch noch andere, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt ein Turnier ausscheiden an dieser Binde festmachen können.
Sie haben 2019 in einem Vortrag mal den Unterschied gemacht zwischen einer Gruppe und einem Team. Ich fasse das mal kurz zusammen. Eine Gruppe arbeitet zwar zusammen, aber bei Widerständen wird die Verantwortung eher an einzelne Spieler abgetreten oder auch an das Trainerteam oder an das Funktionsteam. Und ein Team schafft es gemeinsam, auch größere Widerstände zu überwinden. Was fehlt der DFB-Mannschaft, um ein Team zu sein?
Gemeine Frage, die ich von außen nicht beantworten kann. Also ich kann nur Beobachtungen kommentieren. Ich sehe die Spiele von außen, aber kann jetzt nicht mal sagen, ob diese Gruppe nicht zum Team geworden ist oder ob es doch eine Teamleistung war. Das müssen die Trainer und auch Oliver, die können es viel besser beurteilen, die sind ganz nah dran. Also von außen betrachtet, ich weiß nicht, ob jetzt ein Spieler die Verantwortung auf den anderen abgeschoben hat. Es gab so ein paar Szenen, da könnte man das denken, aber da muss man schon viel reininterpretieren. Ich habe zwischen Vortrag und Wirklichkeit. Es ist so, dass auch meine Erfahrung, die besten Teamleistungen oder Gruppen werden dann zu Teams, wenn wirklich alle dran ziehen, wenn alle ihren Beitrag leisten, ganz egal, wie hart die Gegner sich wehren. Und den Eindruck hatte man nicht immer, aber das kann auch ganz andere Gründe gehabt haben. Ich glaube nicht, dass es eine Frage von fehlendem Willen war auf Seiten der Spieler oder auf Seiten des Trainerstabes, überhaupt nicht. Ich glaube, man wollte da sehr weit kommen in dem Turnier und es gibt sicherlich Faktoren, die die Mannschaft oder den Trainerstab davon abgehalten haben, alles zum richtigen Zeitpunkt in die Waagschale zu werfen. Aber was das genau gewesen sein könnte, darüber möchte ich ehrlicherweise nicht spekulieren.
Wie kann man denn jetzt nach so einem Rückschlag, wie kann man das denn bis 2024 entwickeln bis zur Heim-Europameisterschaft und hilft vielleicht gerade, dass es eine Heim-Europameisterschaft ist, auch ein Teamgefühl zu entwickeln, eben weil man weiß, okay, es ist vor eigenen Zuschauern und es ist im eigenen Land.
Also ich bin großer Fan von Rückschlägen und es ist einfach die bestmögliche Lernumgebung. Und wenn es jetzt tatsächlich eine richtig offene und ehrliche Auseinandersetzung darüber gibt, warum man gescheitert ist, dann hat man unfassbar wertvolles Material für die nächsten Monate und Jahre bis zur EM. Und wenn man das als konsequent verwendet im Trainingsalltag, in den Spielen, immer wieder und immer wieder, dann hat man eine große Chance, in dieser Zeit zu einem echten Team zu wachsen. Und dann hat man die noch mal größere Chance, bei der Heim-EM sich ganz anders zu präsentieren und so zu präsentieren, dass auch die deutschen Fans sagen, wow, das ist ja mal eine krass andere Mannschaft, das ganze Auftreten und so weiter. Also das ist jetzt die große Chance.
Trauen Sie das den aktuell handelnden Personen, Bundestrainer Hansi Flick, Geschäftsführer Oliver Bierhoff, zu, so eine Analyse jetzt auch wirklich schonungslos anzugehen?
Ja, um ehrlich zu sein, so wie ich die beiden kennengelernt habe, ja. Ich glaube, dass man sich oder dass sich beide vielleicht noch ein paar Perspektiven dazu holen. Es gibt ja genügend Leute, die ihre Meinung da gerne laut kundtun, aber ich glaube, wenn sie und da sind beide klug genug, sich ein paar Leute mit in die Analyse, jetzt nicht in die erste, aber in die zweite oder dritte Runde mit dazunehmen und dann ein sehr klares Bild entwerfen von den Dingen, die passiert sind und einen sehr klaren Plan entwerfen von den Konsequenzen, die man daraus zieht, dann kann das ein absoluter Turnaround werden.
Lassen Sie uns über einen zweiten Punkt sprechen, die Nachwuchsförderung. Kann man ein Nachwuchssystem überhaupt darauf trimmen, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt das System eben so verändern, dass wir wieder auf einzelnen Positionen, zum Beispiel im Sturm, wieder bessere Individualisten hervorbringen?
Ja, ich weiß nicht, ob man ein ganzes System da drauf trimmen kann. Man kann, ich glaube, es ist einfach eine Frage, wie agiert die LZ-Leitung und wie agiert sie in Zusammenarbeit mit den Trainern, die sie anstellt und wofür stellt sie diese Trainer an? Wenn es immer nur darum geht, dass jede Mannschaft maximal erfolgreich sein muss und das auch sozusagen, ja, dass die Bewertung der Trainerleistung und der Coachleistung darin besteht, wie gut die jeweilige U16, 17, 18 Mannschaft abschneidet, dann ist das vielleicht ein Systemfehler. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige LZs in Deutschland gibt, die nicht so denken, sondern die etwas individueller denken und die sagen, für mich ist entscheidend, dass aus meiner Pyramide jedes Jahr 2 bis 3 super für die Profimannschaft super interessante Spieler rauskommen. Und ich weiß auch, wenn ich Jungs 10 Jahre ausbilde oder 8 Jahre ausbilde, dann weiß ich auch, dass ich in den 8 Jahren auf jeden Fall Außenverteidiger, Mittelstürmer, ich habe alles im Angebot. Also die Frage ist, muss man das ganze System trimmen oder findet man vielleicht Leute, die sich mal trauen, mit einer anderen, etwas anderen Denke an diese Ausbildung der Talente ranzugehen?
Ist aber natürlich schwierig im sehr kurzweiligen Geschäft Fußball.
Ja, das ist ja genau der entscheidende Punkt. Die 3 Punkte nächstes Wochenende sind immer am allerwichtigsten und da eben alles unter diesem Druck stattfindet. Und das sind ja dann auch die Trainer, die unter diesem Druck stehen. Es ist einfach besser, 3 Punkte zu liefern als ein Außenverteidiger. Und vielleicht muss darüber mal nachgedacht werden, gerade im LZ-Bereich.
Sagt Markus Weise, ehemaliger DFB-Mitarbeiter und Hockeytrainer, über die Arbeit in den Leistungszentren im deutschen Fußball. In Deutschland geht es nach dem Ausscheiden der Nationalmannschaft überwiegend um sportliche Fragen. Im Iran ist das anders. Und das liegt natürlich an den Umständen, unter denen die Mannschaft an der WM teilgenommen hat. Seit Wochen gibt es Proteste gegen die Herrscher in Teheran, die gewaltsam unterdrückt werden. Menschenrechtsorganisationen sprechen von mehr als 300 Toten. Einer ist Mehran Samak, ein 27-jähriger Iraner, der das Aus der Mannschaft mit einem Hubkonzert gefeiert hat und danach erschossen wurde, offenbar von Sicherheitskräften. Die Einzelheiten hat mir Shora Hashemi erzählt. Sie ist österreichische Diplomatin und protokolliert seit Wochen die Proteste im Iran auf Twitter.
Über den Fall Mehran Samak ist bekannt aus den iranischen Untergrundmedien, dass das ein junger Mann war aus der Stadt Bandar Anzali, der an dem Abend, an dem die iranische Nationalmannschaft ausgeschieden ist bei der Fußball-WM gegen die USA, bei diesen Feiern oder beziehungsweise Protesten mitgemacht hat, allerdings nur in seinem Auto gesessen ist, gemeinsam mit seiner Verlobten und gehupt hat. Im Iran ist es natürlich so, dass jede Form von Protest und jede Form von Straßenfeier unter Anführungszeichen wird von Regimeleuten begleitet, von Mitgliedern der Revolutionsgarden beziehungsweise von diesen paramilitärischen Basijis. Und es dürfte ihm jemand direkt durch die Scheibe in den Kopf geschossen haben. Jemand, der gesehen hat, dass er gehupt hat.
Was sind die Reaktionen auf diesen Fall?
Absolute Erschütterung. Im Iran passiert ja seit Wochen im Grunde nichts anderes. Aber dieser Fall hat, glaube ich, die Öffentlichkeit im Iran besonders schockiert, weil dieser junge Mann wirklich nichts gemacht hat, außer im Auto zu sitzen und zu hupen und sich darüber zu freuen, dass die iranische Nationalmannschaft nicht weitergekommen ist, nicht aus sportlichen Gründen, sondern weil er damit gegen das Regime protestieren wollte.
Diese Proteste sind ja tatsächlich in vielen Teilen des Landes ausgebrochen. Und es war ja auch schon nach dem ersten Spiel, was 6-2 gegen England verloren wurde, dass eben die englischen Tore teilweise bejubelt wurden und nicht die des iranischen Teams. Vielleicht können Sie uns da nochmal einen Einblick geben. Warum ist diese Nationalmannschaft von Seiten derjenigen, die jetzt auf die Straße gehen und gegen das Regime protestieren, eben keine Nationalmannschaft, die man aktiv unterstützt, sondern über deren Niederlage man sich freut?
Die negative Haltung gegenüber der iranischen Nationalmannschaft hat schon vor der WM begonnen. Wochen vorher haben Sportler aus unterschiedlichsten Kategorien in irgendeiner Form Widerstand geleistet. Frauen haben ihr Kopftuch abgelegt, Männer haben die Haare schneiden Geste gemacht, ein bekannter Beach-Fußballer zum Beispiel. Und die einzigen, die sich im Grunde gar nicht geäußert haben, war die iranische Fußballnationalmannschaft. Dazu muss man wissen, Fußball ist im Iran de facto auch eine Religion. Alle sind Fußball begeistert. Die iranische Nationalmannschaft hat eine Art Heldenstatus. Und natürlich wäre es für die Protestierenden, für die Demonstrierenden ganz wichtig gewesen, dass auch von dieser Nationalmannschaft irgendein kleines Zeichen kommt. Das kam im Vorfeld nicht. Also die Stimmung davor war dann schon eher negativ. Dann war dieses erste Spiel, bei dem die Nationalmannschaft sich geweigert hat, die Hymne mitzusingen, die iranische Nationalhymne. Das wurde dann gut aufgenommen, wobei man trotzdem noch vorsichtig war, skeptisch war. Danach kamen schon die ersten Berichte, dass das Regime die Nationalmannschaft unter Druck setzt, dass die Familien angerufen werden im Iran, dass ihnen mit Verhaftung gedroht wird. Es gab aber auch gleichzeitig Berichte, dass den Mitgliedern der Nationalmannschaft Geld angeboten wurde. Und dann ab dem zweiten Spiel haben sie die Nationalhymne wieder mitgesungen. Also es wird quasi von diesem Protest, von diesem anfänglichen dann selbst wieder distanziert. Und ich glaube, das ist dann ganz schlecht angekommen im Iran.
Hat es jetzt, nachdem die Mannschaft zurückgekehrt ist, in dieser Hinsicht weitere Berichte gegeben, was jetzt mit dem Team passiert?
Mit dem Team passiert, soweit ich weiß, gar nichts. Sie wurden in Empfang genommen von Anhängern des Regimes am Flughafen. Dazu gab es einige Videos. Es waren nicht allzu, also die Zahl war wirklich überschaubar. Also die Nationalmannschaft ist jetzt für die große Mehrheit jener, die das Regime ablehnen, einfach ein Teil des Regimes.
Jetzt ist es ja trotzdem so, dass das Regime diese WM, ja, zumindest wurde das ja auch berichtet, eigentlich für Propagandazwecke auch benutzen wollte. Ist der Plan aufgegangen nach all dem, was jetzt passiert ist? Aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht ist der Plan völlig gescheitert. Nicht nur, weil wir außerhalb vom Iran ja diese Bilder gesehen haben, sondern auch, weil im Iran selbst eine Diskussion angelaufen ist, teilweise auch wirklich von Regime-Medien, also Medien, die quasi vom Regime überhaupt berichten dürfen. Sogar die schreiben jetzt darüber, wie viel Geld die Islamische Republik in Wirklichkeit in die Öffentlichkeitsarbeit für diese Fußball-WM investiert hat, indem sie zum Beispiel Regimeagenten hingeschickt hat, die dann als Fans getarnt im Stadion sitzen und Fotos von Regimekritikern machen, indem sie Influencer, Influencerinnen beauftragt hat, die dort ihr hübsches Gesicht herzeigen. Also über all diese Dinge wird jetzt wirklich auch inneriranisch diskutiert und vor allem über die Frage der Kosten. Also es dürfte sehr viel Geld ausgegeben worden sein, nur für dieses Campaigning, für diese Art Öffentlichkeitsarbeit bei der Fußball-WM.
Die Einschätzung zur Lage im Iran nach der Rückkehr der Nationalmannschaft von Shura Hashemi, Mitarbeiterin im österreichischen diplomatischen Dienst. Richtig wütend, so hat Jürgen Klopp seine Gefühlslage vor der WM beschrieben, als es um die Belastung der Spieler ging. Denn Klopps Liverpooler Team hat eine Woche vor der WM noch in der Premier League gespielt und nur 6 Tage nach dem Finale steht auch schon der nächste Spieltag an. So eine Belastung ist kaum zu schaffen. Kein Wunder, dass Schmerzmittel im Fußball weit verbreitet sind. Ein gern genommenes Mittel ist Tramadol. Es steigert die Leistung, ist also eigentlich Doping, aber es ist trotzdem noch bei der WM erlaubt. Sebastian Krause hat recherchiert.
Costa Rica wenige Monate vor der Fußball-WM. Bei Erstligist Herediano herrscht Vorfreude. Denn der Jungstar des Vereins steht im Nationalteam, Orlando Galo, 22 Jahre alt, bester Rechtsverteidiger Costa Ricas, für die WM fest eingeplant. Doch dann der Schock. Galo wird im September vor einem WM-Testspiel positiv getestet auf ein anaboles Steroid. Doping. Die FIFA suspendiert Galo. Die WM findet ohne ihn statt. Doch sein Dopingfall ist nicht der einzige in der jüngsten Vergangenheit im Milliardengeschäft Fußball.
Mario Vuškovic, Kroatien, Hamburger SV, EPO.
Orchi Okwonko, Nigeria. Und Eric Rivera, El Salvador, Anabolika.
Fahad Al-Muwallad, Saudi-Arabien, Doping-Verschleierungsmittel, vor der WM aus dem Kader gestrichen.
Und André Onana, Kamerun, auch ein Verschleierungsmittel, wurde gesperrt, bei der WM darf er wieder spielen. Nach den letzten veröffentlichten Zahlen verzeichnete die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA allein zwischen 2013 und 2019 im Fußball 567 Dopingfälle weltweit. Und jetzt gerät auch ein Mittel, das bisher erlaubt ist, in den Fokus. Tramadol, ein starkes Schmerzmittel, ein Opioid, das abhängig machen kann. Trotzdem wird es auch im Fußball schon lange eingesetzt. Im Rahmen der Fußball-WM 2014 in Brasilien zum Beispiel sind Fälle dokumentiert. Aber erst jetzt gibt es durch eine neue Studie aus England den wissenschaftlichen Beleg, dass Tramadol einen leistungssteigernden Effekt hat. Der Leiter der Studie, Lex Major von der Universität in Kent, sagt:
Die körperliche Belastung beim Fußball besteht aus vielen, vielen Sprints, die mit Ruhepausen unterbrochen werden. Diese schmerzlindernden Medikamente könnten zum Beispiel die Distanz verbessern, die man zurücklegen kann. Oder es könnte bedeuten, dass man zwischen den Sprints, die man absolviert, weniger Ruhe braucht.
Die WADA will Tramadol jetzt verbieten. Allerdings erst ab 2024, bestätigt Olivier Rabin, der wissenschaftliche Direktor der WADA.
Die Regel ist sehr klar. Wir nehmen uns etwas Zeit, Tramadol auf die Liste zu setzen, weil wir ein paar Formalitäten haben. Wir müssen sicherstellen, dass überall auf der Welt in gleicher Form auf Tramadol getestet wird.
Also Fußballer, die Tramadol nehmen, werden in Katar nicht bestraft?
Ja, und genauso läuft es seit Jahren.
Dass Tramadol nicht sofort auf die Dopingliste kommt, daran gibt es Kritik aus dem englischen Profifußball, wo das Opioid offenbar besonders verbreitet ist. Chris Kirkland, der ehemalige Torhüter von Liverpool, sagt in der Zeitung The Telegraph:
10 Jahre lang habe ich das Mittel hochdosiert genommen. Tramadol ist genauso gefährlich wie Kokain. Das ist ja schon verboten. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen, auch für Tramadol sollte es schnellstmöglich ein Verbot geben.
Die englische Spielergewerkschaft startet sogar einen Aufruf und bietet Spielern, die süchtig nach Tramadol sind, ihre Hilfe an. Fakt ist, jetzt bei der WM in Katar darf das leistungssteigernde Mittel genommen werden. Und am Flughafen in Doha wurden auch tatsächlich fast 2000 Tramadol-Tabletten bei einem Passagier sichergestellt. Nachgefragt bei den Behörden, ob der Fund mit der WM zusammenhängt, kam keine Antwort. Auch die FIFA reagierte auf Fragen zu Tramadol nicht.
Fragen von Sebastian Krause zu leistungssteigernden Mitteln beantwortet die FIFA also nicht. Der Fußball-Weltverband schreibt lieber schöne Pressemitteilungen. Zum Beispiel, dass der Verband alle Sponsorenpakete für diese WM verkauft hat. Mehr als 1 Milliarde US-Dollar nimmt die FIFA damit ein. Und das trotz der Kritik am Gastgeber Katar. Piet Kreuzer.
Stellung beziehen zur Menschenrechtssituation in Katar, das haben nur wenige WM-Sponsoren getan. Auf Anfrage von Amnesty International haben sich nur 4 von 14 FIFA-Sponsoren bereit erklärt, sich an einem Entschädigungsfonds für die toten Gastarbeiter zu beteiligen. Adidas, Coca-Cola, AB InBev Budweiser und McDonald's. Ansonsten haben nur nationale Sponsoren Haltung gezeigt, meint Konrad Wiacek, Chef der Sportabteilung beim Analyse- und Beratungsunternehmen Global Data.
Was interessant ist, viele der Sponsoren haben sich nicht öffentlich geäußert. Dagegen hat das Hummel, der Trikotsponsor von Dänemark, sehr wohl getan. Aber die meisten FIFA- und Turniersponsoren haben sich nicht öffentlich zur Menschenrechtssituation in Katar geäußert.
Christian Glubser, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der FOM-Hochschule in München, geht momentan aber nicht von einem großen Imageschaden für die Sponsoren aus.
Weil Sponsoring im Regelfall sehr, sehr lange läuft. Das heißt, man ist eben nicht nur eine WM oder EM mit dabei, sondern ist eben sehr, sehr lange Partner und Sponsoring-Partner.
Aber es spielen laut Glubser auch andere Faktoren eine Rolle. Ein Sponsor muss verlässlich sein, um eine Chance auf eine Vertragsverlängerung zu haben.
Das heißt, selbst wenn einem jetzt mal der Austragungsort, in dem Fall Katar, eben nicht so zusagt, ist es am Ende eben wichtig, da auch mit dabei zu sein. Auch da ist quasi der Partner oder der Sponsorpartner ein Stück weit wie ein Mitglied in der Mannschaft. Ja, du musst funktionieren und damit heißt es eben auch Augen zu und durch.
Trotzdem hat es in den vergangenen Jahren eine Verschiebung gegeben. Aus den USA kommen aktuell nur 4 Firmen, die FIFA-Partner sind, aus Europa nur eine. Dafür sind immer mehr asiatische Sponsoren eingestiegen. Einige Unternehmen haben jedoch ihr Engagement auf Katar beschränkt. Konrad Wiacek?
Viele der Sponsorenverträge, wie die von Qatar Airways, Qatar Energy oder die Qatar National Bank, laufen aus. Alle diese Verträge hatten nur eine kurze Laufzeit. Sie werden nicht verlängert und werden im Hinblick auf die WM 2026 von Unternehmen mit einer größeren Präsenz im US-Markt ersetzt.
Denn die nächste Weltmeisterschaft findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Speziell für US-Unternehmen sind das bessere Voraussetzungen für ein Sponsoring. Auch wenn die Firmen für einen Werbezyklus über 4 Jahre bereits schon jetzt geschätzte 300 Millionen US-Dollar bezahlen müssen. Christian Glubser?
Deswegen ist es natürlich schon so, dass man sich das auch gut überlegt, ob man das Geld da in die Hand nimmt, um da als Sponsorpartner aufzutreten. Und prinzipiell gehe ich aber davon aus, dass wenn das sozusagen die Rahmenbedingungen dementsprechend wieder passen, dass viele Unternehmen da auch wieder versuchen werden. Es wird ja wirklich darum gebuhlt, wer darf letztendlich Partner bei so einer Großveranstaltung sein, dass da viele auch wieder mitmachen werden.
Darauf setzt auch FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der hatte angekündigt, die Sponsoring-Einnahmen für die nächste Weltmeisterschaft noch einmal zu steigern. Davon geht auch Viacheck aus.
Das bedeutet einen signifikanten Anstieg der Einnahmen bei der nächsten Weltmeisterschaft. Es wird heiße Verhandlungen geben. Die Preise für die Sponsorships werden im Vergleich zu dieser WM steigen.
Und der Markt ist offen. Denn bisher haben nur drei Konzerne einen Vertrag für 2026. Adidas, Coca-Cola und Wanda. Die anderen Kontrakte sind ausgelaufen. Bewerber gibt es genug. Trotz zahlreicher FIFA-Skandale und einer WM in Katar.
Piet Kreuzer über die Lage für die Sponsoren bei dieser und der kommenden Fußball-WM. Für alle Fußballfans, die die WM boykottieren, aber trotzdem Fußball gucken möchten, gibt es ein Alternativprogramm, die Bundesliga der Frauen. Da hat der SC Freiburg heute mit 4:1 gegen Duisburg gewonnen. Gestern hat der FC Bayern die Hoffenheimerinnen mit 4:0 besiegt und rücken damit auf Platz 2 vor. Denn der bisherige Tabellenzweite Eintracht Frankfurt verliert deutlich gegen den Tabellenführer aus Wolfsburg. Christopher Klein über das 5:0.
An einem solchen Nachmittag kann man die eigene Chancenausbeute auch mal mit Humor nehmen. So wie Wolfsburgs Kapitänin Alexandra Popp, die viel versuchte, aber einfach nicht treffen wollte.
Ich glaube, man hat es gesehen. Das Glück war nicht auf meiner Seite sozusagen. Aber ich glaube, das war so ein Spiel, wo ich vielleicht noch Stunden hätte weiterspielen können und ich hätte es auch nicht getroffen.
Das erledigten heute andere. Jill Roth zum Beispiel erzielte gegen harmlose Frankfurterinnen gleich 3 Tore und musste nach dem Schlusspfiff erst nochmal nachrechnen.
15 Uhr war es, oder?
Ja.
Das ist eher ich weiß gar nicht. Es ist eine richtig starke Leistung natürlich. Ich glaube, wir waren heute sehr effektiv und es war ein ganz wichtiges Spiel. Und es ist ein guter Tag.
Ein Tag, an dem auch das Wolfsburger Geburtstagskind Eva Pajor traf und an dem der Eintracht kurz vor Schluss sogar noch ein Eigentor unterlief. Für Svenja Huth war es eine durchaus überraschende Demonstration der Stärke.
Ich glaube, wir haben nicht unbedingt mit dem Ergebnis in der Höhe gerechnet. War natürlich unser ganz klares Ziel, die 3 Punkte hier in Wolfsburg zu behalten. Und dass uns das ja in der Art und Weise gelungen ist, macht uns natürlich glücklich.
Grund zum Strahlen gab es für die Wolfsburgerinnen auch auf den Rängen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt waren 14.000 Fans in die große VfL-Arena gekommen.
Ja, es war auf jeden Fall heute auch wieder eine schöne Stimmung, dass auch so viele Menschen bei den Temperaturen ins Stadion gekommen sind, um uns zu unterstützen.
Sinkende Medaillenausbeute bei Sommerspielen, marode Sportstätten im Breitensport, dazu seit bald 3 Jahren die Corona-Pandemie und jetzt auch noch die Energiekrise. Es hat schon leichtere Zeiten für den Deutschen Olympischen Sportbund gegeben. Hinzu kommen ja auch noch selbstgemachte Probleme, zum Beispiel die Führungskrise im vergangenen Jahr, als in einem anonymen Brief von einer Kultur der Angst im Sportdachverband die Rede war, weshalb dann DOSB-Präsident Alfons Hörmann vorzeitig sein Amt aufgegeben hat. Sein Nachfolger ist Thomas Weikert. Er und sein Team haben den DOSB jetzt ein Jahr geführt und haben sich heute auf der Mitgliederversammlung erfolgreich zur Wiederwahl gestellt, diesmal für die volle Amtszeit von 4 Jahren. Meine Kollegin Marina Schweizer hat die Versammlung in Baden-Baden beobachtet und ich habe sie gefragt, wie die Wahl und die ganze Veranstaltung abgelaufen ist.
Ja, recht ruhig. Also ich sag mal im Vergleich zu den vorherigen Jahren, wir haben hier schon sehr turbulente Zeiten erlebt beim Deutschen Olympischen Sportbund und seinen Mitgliederversammlungen mit sehr viel mehr Raunen, sehr viel mehr Gerede auch hinter vorgehaltener Hand. Im Vergleich zu den vorherigen Jahren war es ruhig. In den Jahren davor hat es so viele verbandsinterne Querelen inklusive viel Misstrauen gegeben. Das Präsidium ist so, wie es im vergangenen Jahr gewählt worden ist, wiedergewählt worden. Es hatte einen vakanten Platz gegeben, weil Stefan Meyer wegen seiner Karenzzeit als ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär das Amt nicht angetreten hat. Dieser Posten ist jetzt neu besetzt worden mit dem Präsidenten des Deutschen Ringerbundes, Jens-Peter Nettekofen. Ja, und dann ist eben auch der DOSB-Präsident nach diesem einen Jahr, das man ja durchaus als so eine Art Probezeit vielleicht deklarieren kann, mit sehr hohen Zustimmungswerten wiedergewählt worden. 434 Stimmen, 4 Gegenstimmen.
Also fast die komplette Anzahl der Stimmen, 4 Gegenstimmen. Wen hat Weikert denn nicht überzeugen können?
Das war Martin Engelhardt, der ist der Präsident der Deutschen Triathlon-Union. Der hat mit den 4 delegierten Stimmen seines Verbandes abgestimmt. Und er ist eigentlich schon ein Bekannter in der Welt der Sportfunktionäre hier in Deutschland. Ein kritischer Geist, der sich auch in den vergangenen Jahren gelegentlich kritisch zum Geschehen im Verband geäußert hat. Und Er hat vor der Wahl das Wort ergriffen und gesagt, sein Kern ist, es gibt keine ausreichend kritischen Analysen, nicht genug Aufarbeitung, nicht genug Transparenz, so wie sie immer angekündigt würde. Und da ging es ihm hauptsächlich auch um die Aufarbeitung der Ära des Präsidenten Hörmann. Er selbst hat auch gesagt, er war damals ein Betroffener, der angegangen wurde von dieser Präsidentschaft. Und er hat eben gesagt, also da gab es eine Untersuchungskommission dann danach, die die Vorgänge aufgearbeitet hat, auch was die finanziellen Ausgaben der handelnden Personen im Präsidium anbelangt. Und dazu hat er das hier gesagt.
Juristische Klagen gegenüber zahlreiche Einzelpersonen aus Verbänden, gegenüber Journalisten und so weiter. Der Bericht weist aus, 700.000 Euro musste der deutsche Sport für diese Fehlentwicklungen bezahlen. Das ist für einen demokratischen Staat, muss ich Ihnen sagen, für mich nicht akzeptabel.
Und ich muss sagen, das ist eine Wortmeldung, die gibt es so offen im deutschen Sport nicht oft. Und der DOSB-Präsident selbst hat dann danach noch in seiner Replik gesagt, also man habe aus seiner Sicht alles getan, was man tun konnte. Irgendwann, so Thomas Weikert, müsse man diese Dinge einfach auch mal ruhen lassen, vor allem wenn man schon wisse, dass man juristisch nicht gegen diese Person, also jetzt in dem Fall das alte Präsidium, vorgehen könne.
Also Blick nach vorne ist offenbar die Devise des neuen alten Präsidiums und des neuen alten Präsidenten. 4 Jahre ist jetzt ein bisschen Planungshorizont. Was sind denn die Ziele?
Also man muss sagen, es gibt hauptsächlich Themen, die sich von selbst auch setzen. Also es sind die wichtigen und brennenden Themen dieser Zeit. Also die Energiekrise, mit der man umgehen muss, was ja für die Vereine wirklich auch Existenzielles bedeuten kann. Da geht es auch um Geld aus einem Härtefallfonds des Bundes. Es geht um Schutz vor Gewalt im Sport und um Aufarbeitung von vielen Fällen, die ja auch inzwischen ans Licht gekommen sind. Es geht mal wieder darum, die Leistungssportförderung in Deutschland zu überdenken und auch um Menschenrechtsstandards, haben vielleicht viele jetzt auch im Kopf rund um die Katar-Diskussion, aber eben auch Menschenrechtsstandards, die Deutschland erarbeiten will und muss für Sportgroßveranstaltungen, die hier stattfinden sollen. Alles Dinge, mit denen sich das Präsidium beschäftigen wird in den kommenden Jahren. Und dann geht es eben darum, das war der prominenteste Beschluss, wenn man so will, des Tages, dass man eine Strategie für eine mögliche Olympiabewerbung Deutschlands entwickelt. Einstimmig beschlossen, innerhalb eines Jahres wird erarbeitet, ob sich Deutschland erneut für olympische und paralympische Spiele bewerben soll, für welches Jahr, an welchen Orten und mit welchem Konzept.
Und wie genau soll das erarbeitet werden?
Also man möchte Dialogprozesse anstoßen. Das heißt, man möchte verschiedene, ja, wie es immer so schön heißt, Stakeholder, aber auch gesellschaftliche Dialoge führen. Zum Beispiel auch mit Vertretern aus der Wirtschaft, um da Expertise einzuholen. Man will auch Gespräche mit den interessierten Städten führen, die dann, also zum Beispiel Berlin oder die Metropolregion Rhein-Ruhr, die ja immer wieder gesagt haben, dass es da ein gewisses Interesse gibt. Auch Hamburg, Städte, die signalisiert haben, dass es da durchaus auch Kreise gibt, die eben Interesse an einer Olympiabewerbung haben. Und es geht eben auch darum, dass man das Ganze jetzt vielleicht auch zu dem Zeitpunkt macht, vor dem man eine günstige Gelegenheit sieht, eine Volksbefragung, eine Bürgerbefragung zu machen. Denn es stehen ja große Ereignisse am Horizont, bei denen eben die Bevölkerung in Berührung kommt mit solchen Großereignissen. Also da ist die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Jahr 2024 und auch die Olympischen Sommerspiele in Paris. Und man will eben in diesem Umfeld dann eine Befragung andenken und erhofft sich, wenn dieser Prozess am Ende auch wirklich ein Ja bekommt, dass man das Ganze anstößt, dass man dann in diesem Umfeld eine solche Befragung durchführen könnte.
Informationen von Marina Schweizer. Die DOSB-Mitgliederversammlung hat also entschieden, es soll ein neuer Anlauf für Olympia in Deutschland gestartet werden. Nachhaltig, ohne neue Sportstätten. Und es gibt, wie Sie gerade gehört haben, auch schon Städte und Regionen, die interessiert sind. Eine davon ist die Rhein-Ruhr-Region, die ja schon seit Jahren an einer Bewerbung bastelt. Und deswegen habe ich mit Andrea Milz gesprochen. Sie ist Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen. Meine erste Frage an Sie: Warum braucht Deutschland Olympische Spiele?
Also ich glaube, von Olympischen Spielen wie überhaupt von Sportgroßveranstaltungen gehen immer Impulse auch in die gesamte Gesellschaft. Und deswegen wäre es 50 Jahre nach den Spielen in München wirklich an der Zeit, dass wir uns in Deutschland auch wieder mit einer guten Bewerbung präsentieren.
Das heißt, Sie stehen hinter dem Konzept, was der DOSB da heute präsentiert hat?
Ja, absolut. Das ist tatsächlich ein ernsthafter Versuch zu klären, warum, wie und wo kann das gelingen und vor allen Dingen durch die Einbindung der Zivilgesellschaft, was sind die Bedingungen, damit es gelingen kann und damit die Bevölkerung auch Ja sagt. Das ist der richtige Weg.
Jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen das Warum angesprochen, aber können wir das nochmal vertiefen? Warum braucht Deutschland unbedingt eine Olympiabewerbung? Was ist der Nutzen für die Bevölkerung?
Also der Nutzen, der zeigt sich ja schon in der Regel in der Phase der Bewerbung. Man macht wieder auf Sport aufmerksam, Sport wird wieder interessanter, es gibt auch im Breitensport entsprechende Impulse und danach erfolgt ja der Ausbau oder die Stiegung auch von vorhandenen Stadien und das Ganze zieht immer, wie auch sonst Breitensport und Leistungssport sich bedingen, zieht immer wieder auch beide Seiten mit. Dazu kommen natürlich andere Investitionen, die auch zwangsläufig sind, wie Infrastrukturmaßnahmen und das Ganze, worauf ja Bevölkerung in der Regel auch guckt. Was bleibt für mich nachher, wenn die Spiele vorbei sind? Das sind eben nicht nur die Sportstätten, sondern das ist ein viel mehr an Innovation und an Investitionen, was dann ja oft in dieser Region auch sehr, sehr nachhaltig die ganze Region beflügelt. Das kann man weltweit sehen, überall, wo Olympische und Paralympische Spiele vor, sag ich mal, 10 oder 20 Jahren stattgefunden haben. Das sehen Sie heute noch, dass die Spiele dort gewesen sind.
Aber warum braucht es den Ansporn von Olympischen Spielen, damit Politikerinnen und Politikern und auch die Verwaltung ihren Job machen, für den sie gewählt und bezahlt werden, nämlich Investitionen voranzutreiben, no matter what?
Also der Punkt ist jetzt einerseits, tun die auch sonst ihren Job oder tun sie ihn nicht? Aber ich glaube, das ist heute nicht unser Thema. Ich glaube einfach, dass diese olympische Flamme jetzt mal ganz sprichwörtlich Menschen beflügelt und dass ich natürlich immer auch einen kleinen Anstoß brauche, eine kleine Motivation extra. Das heißt nicht, dass man die Dinge nicht sowieso machen würde. Aber vieles, was eben bei Bewerberstätten zu sehen ist, das sind einfach Dinge, die sind schneller entschieden worden. Die sind konzentrierter dann auch mal gemacht worden für eine Zeit. Das kann natürlich bedeuten, dass wenn jetzt in einem Bundesland die Spiele stattfinden, man danach auch mal wieder ein paar Jahre warten muss, bis man wieder dran ist. Aber es ist wirklich ein Schub, wenn ich jetzt Digitalisierung auch noch anspreche, da kommt wirklich alles zusammen. Und warum soll ich nicht eine sportliche Motivation nutzen, um auch eben andere Dinge gesellschaftlich zu lösen, deren Fragen ich sowieso auf der Tagesordnung habe?
Aber diese schnelle Entscheidungswegen, die Sie gerade ansprechen, die haben natürlich auch negative Folgen. Wir sehen das jetzt zum Beispiel auch in einer Demokratie wie den USA, wo in L.A. Projekte vorangetrieben werden, wo dann zum Beispiel auch Menschen aus dieser Gegend verdrängt werden, eben weil die Olympischen Spiele da hinkommen. Wie wollen Sie denn die Öffentlichkeit in Deutschland überzeugen, dass die Olympischen Spiele eine gute Idee sind?
Also ich glaube, dass wir in Deutschland in einer ganz anderen Situation sind. Sie kennen ja unser Konzept Rhein-Ruhr, wo wir ja seit Jahren in Nordrhein-Westfalen drüber diskutieren. Und dort ist ja eine der wesentlichen Voraussetzungen, dass 90% der Spielstätten schon vorhanden sind. Das heißt, hier wird niemand verdrängt, sondern es handelt sich um Sportstätten, die etabliert sind, die jedes Wochenende genutzt werden und die auch immer, wenn dann der Leistungssport nicht drin ist, oft auch von anderen noch mitverwendet werden können. Das heißt, ich muss hier in Deutschland, glaube ich, niemandem sagen, du musst deine Koffer packen, damit wir Olympia realisieren können. Das ist hier eine andere Situation.
Jetzt hat der DOSB ja auch versprochen, kein Quadratmeter mehr zu versiegeln für Olympia, also keine neuen Sportstätten. Und das bedeutet, dass entweder Berlin oder München mit ihren Olympiastadien mit dabei sein müssen. Was bedeutet das für die Rhein-Ruhr-Region?
Also das bedeutet, dass wir definitiv weiter mit im Rennen sind und wir eben schauen, was ergibt sich aus dem Prozess. Wenn ich das Papier heute, die Beschlussvorlage, die ich auch in der Hand habe, lese, dann ist ja das nicht so ganz genau beschrieben, wie es ist. Ich kenne natürlich die Aussage, die Sie getroffen haben. Aber das heißt für mich, wir sind genauso im Rennen wie alle anderen. Denn wenn ich die vier Regionen sehe, die jetzt immer als mögliche Bewerber genannt werden, dann kann keiner von denen alleine unter einer 100%-Voraussetzung Olympische und Paralympische Spiele ausrichten. Das bedeutet, es wird Partnerschaften geben und da haben wir generell nichts gegen.
Mit wem würden Sie denn lieber eine Partnerschaft eingehen, Berlin oder München?
Ich nehme den, den ich kriegen kann.
Nehmen wir mal an, dass es in Deutschland tatsächlich ein Bürgervotum positiv geben würde für Olympia. Dann müsste man ja immer noch das IOC davon überzeugen. Warum sollte sich das IOC den Stress antun, nach Deutschland zu kommen, wo wir jetzt gerade während der WM sehen, wie kritisch die deutsche Bevölkerung gegen Großereignisse und auch gegen die dahinterstehenden Verbände, in dem Fall die FIFA, aber natürlich dann auch das IOC ist?
Also ich sehe bei uns ja die Sportbegeisterung unserer Leute im Rhein-Ruhr, das ist ja sprichwörtlich, wenn sie bei uns am Wochenende unterwegs sind, da treffen sie eher nicht auf Skepsis, sondern immer auf Begeisterung. Wir haben also in Corona natürlich den Knick, den alle hatten, auch gehabt. Wir haben danach aber festgestellt, die Menschen sind wieder hungrig, in die Stadien zu gehen, egal ob es Breitensport-Events oder Leistungssport-Events sind.
Aber das ist Rhein-Ruhr, nicht Lausanne.
Richtig. Ich glaube trotzdem, dass wenn man bei uns vorbeischaut und sagt, wie sieht denn unsere Bevölkerung tatsächlich den Sport, dann ist da die Antwort, sie sieht ihn positiv. Ich hätte keine Sorge, dass wir eine Bürgerbefragung in Rhein-Ruhr auch positiv gewinnen würden.
In der Hypothese gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass es der Fall ist. Aber wie wollen Sie dann das IOC davon überzeugen, dass Olympia nach Deutschland kommen soll, angesichts der Umstände und der kritischen Öffentlichkeit, die es dann immer noch geben wird, auch wenn es einen Volksentscheid erfolgreich gegeben hat?
Also ich denke mal, wir reden ja hier sowieso darüber, dass es keine Entscheidung im IOC gibt vor 2025. Das heißt, wir alle wissen nicht, wie die Situation sich bis dahin darstellt. Wir merken, dass sich immer schneller auch Stimmungen wieder verändern und wieder auch ins Gegenteil umkehren können. Das ist natürlich abzuwarten und der DOSB würde mit Sicherheit nicht in eine Bewerbungsphase eintreten, wenn er nicht das Gefühl hätte, dass auch das IOC zu begeistern wäre von dem, was wir hier an Ideen haben. Gehen wir mal davon aus, wir sagen, wir haben alle Stadien bereits. Das wäre ja etwas total Innovatives. Das hätte es ja bisher dann noch von keiner Bewerberregion oder von keinem Land gegeben. Und warum soll nicht ein neues IOC-Präsidium, ab 2025 gibt es dort neue Leute, die sehen Dinge anders und auch die leben mit den Entwicklungen, die in den nächsten 3 Jahren erst noch kommen werden. Und da sage ich, wenn ich positiv davon ausgehe, dass der Sport wirklich diese Kraft behält, die wir jetzt ja auch in München wieder erleben konnten im Sommer, dann meine ich, wird dieses Positive auch nachher das IOC überzeugen.
Aber so wie das Konzept im Moment verkauft wird vom DOSB, würde das ja wirklich bedeuten, dass zwei Städte zusammenarbeiten müssen, was große Distanzen bedeuten würde. Und was eigentlich dagegen spricht, ist, dass das IOC ja eher immer noch zentralere Spiele haben möchte, auch wenn sie jetzt Regionenkonzepte zulassen. Mhm. Aber zwischen München, NRW, Berlin, NRW, Berlin, München liegen ganz schöne Distanzen.
Ja. Auf der anderen Seite sind wir verkehrstechnisch so gut erschlossen, dass wir die Menschen durchaus von A nach B eben auch bewegen könnten.
Und sagen Sie das nicht den Pendlern zwischen Köln und Berlin im Moment?
Ja, das mag durchaus sein, dass es da mal zum Stress auch kommt. Aber wir sprachen ja eben auch von den Innovationen, die es in die Verkehrsentwicklung geben würde, beschleunigt durch eben Olympische und Paralympische Spiele. Aber wir reden ja von einem Jahr 2036, wo ja überhaupt erst dieses Bewerberkonzept zum Zuge kommen könnte. Das heißt, ich rede nicht mal von 25, wo ich das entscheiden würde, sondern von 36, wo das erst käme. Bis dahin passieren 1001 Dinge. Da können die Annahmen von heute möglicherweise alle gar nicht mehr stimmen. Und deswegen, ich bin immer bereit, Entwicklungen positiv zu sehen, wenn die Menschen sie mittragen. Und das ist eben die Grundvoraussetzung für das Ganze.
Sagt die CDU-Politikerin Andrea Milz, die Sportstaatssekretärin in Nordrhein-Westfalen. Wenig überraschend, die Fußball-Bundesliga der Männer lockt am meisten Fans in die Stadien. Dahinter kommt die deutsche Eishockey-Liga. Die hat einen Zuschauerschnitt von mehreren Tausend pro Saison, aber die Kölner Haie ziehen diesen Zuschauerschnitt in dieser Saison ein bisschen nach oben. Denn während der Fußball-WM-Pause nutzen die Haie eine Eisfläche im Stadion des 1. FC Köln. Und mehr als 40.000 Fans haben einen 4:2-Sieg gegen Mannheim heute beobachtet. Dorian Aust.
Endlich, werden sie in Köln sagen. Nach 2 Niederlagen unter freiem Himmel in den letzten Jahren hat es dieses Mal mit einem Sieg geklappt. Vor der außergewöhnlichen Kulisse von über 40.000 Fans traten die Haie im ersten Drittel dominant auf und trafen durch Kamara und Aubry. Die entscheidenden Szenen gab es dann im Mittelabschnitt. Mannheim kam stärker aus der Kabine, spielte aggressiver und verkürzte durch Jentsch auf 1:2. Die neue Aggressivität brockte den Adlern allerdings auch Strafzeiten ein. Eine doppelte Überzahl nutzte Köln durch Balen und McIntyre Steuer und zog auf 4:1 davon. Danach wurde das Spiel ruppiger. Im Schlussdrittel zeigten die Adler dann, warum sie einer der Top-Favoriten auf den Titel sind und nahmen das Kölner Tor nahezu unter Dauerbeschuss, kamen aber nur noch zu einem Treffer durch Rendulic. Köln springt dank des 4:2-Sieges auf Platz 4 der Tabelle, Mannheim bleibt Zweiter.
In den vergangenen Jahren sind die deutschen Biathletinnen und Biathleten öfter mal etwas schwer in Gang gekommen. Dieses Jahr ist das anders. In den Staffelwettbewerben unter der Woche hat es 2 zweite Plätze gegeben. Und auch im Einzel heute hat es in Kontiolahti die gute Ergebnisse gegeben. Guido Ringel.
Noch ist der Auftakt-Weltcup gar nicht vorbei. Und es ist halt noch früh in der Saison. Aber man wird das Gefühl nicht los. Es passt in der deutschen Mannschaft. Auch am Tag der Sprints gute Ergebnisse. Und neben Gestandenen auch die jungen deutschen Athletinnen und Athleten mit überzeugenden Ergebnissen bislang im ersten Weltcup der Saison. Beispiel Roman Rees über die 10 Kilometer und der Podiumsplatz mit Rang 3.
Ich habe mich richtig gut gefühlt und irgendwie überraschend, aber irgendwie passt es jetzt gerade auch so rein, weil ich mich irgendwie auch sowohl am Schießstand wie auf der Strecke einfach wohlfühle.
Der Sieg ging bei den Herren nach 10 Kilometern wie so oft an den Norweger Johannes Tinjes Bø. Kein Sieg und kein Podium aus deutscher Sicht bei den Frauen, aber ein sehr guter 5. Platz für Anna Weidel im Sprint der Frauen über die 7,5 Kilometer nach fehlerfreiem Schießen für sie.
Ja, also ich glaube, im Schießen habe ich noch nie große Probleme gehabt. Da bin ich schon relativ selbstbewusst und klar, es geht nicht immer gut, aber meistens. Und im Laufen weiß ich selber, dass ich da noch zulegen muss. Ich glaube, ich habe einen großen Schritt gemacht jetzt über den Sommer, am neuen Training und alles, aber da muss auf jeden Fall trotzdem noch was passieren.
Abgesehen von Weidel landeten auch noch Denise Hermann-Wick und Sophia Schneider unter den Top 10. Und all das ergibt ein rundes Bild, das noch freundlicher werden kann, denn mit den guten Platzierungen vom Samstag haben alle Deutschen eine hervorragende Ausgangsposition für die Verfolgungsrennen zum Abschluss des Weltcups Sonntag.
3 Rennen, 3 Siege. Die Rodlerinnen und Rodler aus Österreich haben ihren Heimvorteil in Innsbruck heute bestens ausgenutzt. Raimo Hinsdorf berichtet auch über eine Premiere.
Alle 3 Tagessiege gingen in Tirol an die Gastgeber, auch der im Männerdoppel. Dort landete Österreich sogar einen Dreifachtriumph. Ganz vorn Juri Gatt und Ricardo Schöpf. Die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benneken verpassten als Vierte ebenso das Podest wie die einen Rang nach ihnen eingekommenen Olympiasieger Tobias Wendel und Tobias Arlt. Es gab eine Weltpremiere auf Kufen, nun dürfen auch die Rodlerinnen im Weltcup Doppelsitzer fahren. Den historischen Auftaktsieg haben die Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal knapp verpasst. Das deutsche Duo musste sich in Innsbruck nur den Österreicherinnen Selina Egle und Lara Michaela Kipp geschlagen geben. Im Damen-Einsitzer nicht zu bezwingen, Madeleine Egle, die Aufsteigerin und Gesamtweltcup-Zweite der letzten Saison. Weltmeisterin Julia Taubitz musste sich mit dem 3. Rang begnügen.
Und bei der Skialpin-Abfahrt in Beaver Creek hat Romet Baumann die WM-Norm geschafft. Er ist 6. geworden. Sieger war der Norweger Alexander Amont Kilde. Und das war Sport am Samstag hier im Deutschlandfunk mit Maximilian Rieger. Im Namen des gesamten Teams vielen Dank fürs Zuhören. Sie haben viele WM-Inhalte und Hintergründe gehört. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann empfehle ich Ihnen noch unseren Players-Podcast. Da gibt es während der WM jeden Morgen eine neue Folge. Heute zum Beispiel eine Folge zum Israel-Palästina-Konflikt, der bei der WM in Katar offen nochmal zutage tritt. Damit verabschiede ich mich hier vom Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann ein schönes Gucken, wenn Sie gucken möchten, vom Achtelfinale zwischen Argentinien und Australien, was jetzt gleich losgeht.